Willkommen bei PET als Pod, der Podcast für Kindermedizin.
Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Boris Wittekind. Wir nehmen wieder Podcast auf. Ich sollte irgendwie meinen Namen zwischendurch auch mal sagen, hat mir neulich jemand gesagt. Deshalb mache ich es jetzt mal. Und ich sage auch den Namen von unserem Gast heute. Das ist die Alissa, die heute dabei ist.
Hallo.
Genau, Alissa ist bei uns PJ-Studentin und die machen manchmal auch Dienste mit. Aber heute geht es um einen Fall, der bei uns auf Station war und der für uns beide irgendwie schon auch ein bisschen beeindruckend war. Und weil du da so dicht dran warst, haben wir es jetzt mal so gemacht, dass du den so ein bisschen erzählst und wir dann so zusammen auch natürlich gucken, wie es weitergeht. Ja.
Genau, und zwar erzählen wir von einem Jungen, der sich am 7. Lebenstag bei uns in der Klinik hier vorgestellt hat. Nachdem der an einem Dienstag in der Frankfurter Geburtsklinik auf die Welt gekommen ist, er hat so um die 2,5 Kilo gewogen bei Geburt und war erstmal unauffällig.
2,5 Kilo ist ja schon ein bisschen klein, ne, würde man sagen, aber jetzt nicht total schlimm klein, ne, aber schon eher so quasi ja, am unteren Rand. Ja, also wenn man so Perzentilen macht, dann ist es so im Bereich der 10. Perzentile vielleicht. Ja.
Genau, ist schon aufgefallen, dass er klein war, aber klinisch so weit, so unauffällig, hat sich gut gemacht, dass er dann erstmal einfach bei der Mama bleiben konnte.
Ja, genau, und auch mit der Mama ja ganz normal nach Hause ist.
Genau.
Genau, hatten die schon Kinder?
Genau, die, der hat noch eine große Schwester, ich glaube 6 Jahre alt ist die jetzt. Mhm. Und genau, da wurde dann auch ganz normal das Neugeborenen-Screening mit abgenommen, die U2 noch gemacht und dann sind die beiden nach Hause entlassen worden und da war dann erstmal alles auch soweit unauffällig.
Mhm. Genau, und wie ging es dann weiter?
Genau, dann ist der Mama so ab dem 4. Lebenstag aufgefallen, dass der Kleine immer weniger trinken wollte, immer irgendwie schwächer wurde. Sie hatte auch das Gefühl, sie kann ihn gar nicht mehr so gut wecken. Er macht die Augen nicht mehr so gut auf. Und ihr ist auch aufgefallen, dass er sich vor allem beim Trinken immer so ein bisschen versteift hat. Sie kannte das dann eben von der großen Schwester und dachte, das sind vielleicht Bauchschmerzen oder dass er irgendwie mit der Muttermilch noch nicht so ganz zurechtkommt. Und genau, hat dann erstmal einfach gewartet, wie es weitergeht.
Mhm. Und hat die schon irgendwas ausprobiert zu Hause, was man da?
Ja, sie hat wohl schon so ein bisschen den Bauch dann massiert, hat versucht, so ein bisschen zu beruhigen und hat vor allem dann, sie hat berichtet, dass es zunehmend war, dass sie ihn immer schwerer wecken konnte, hat dann immer häufiger versucht, auch zu wecken und zu füttern. Genau.
Ja. Also so in Anführungsstrichen normalerweise ist ja so, dass am ersten Lebenstag die Kinder häufig noch gar nicht so viel wollen und dann, naja, immer wieder mal geweckt werden müssen. Aber natürlich auch, die haben ja einen kleinen Vorrat, was auch vollkommen okay ist. Wenn die am ersten Lebenstag noch nicht so viel trinken und dann werden die normalerweise ja von Tag zu Tag irgendwie anspruchsvoller und lauter und, naja, fordern halt dann auch immer mehr ein. Ja. Und bei dem war es eigentlich andersrum. Am Anfang war der ziemlich fidel und hat super getrunken. Alle haben ja gesagt, tolles Kind. Ne? Und dann ist es irgendwie am Wochenende ein bisschen schlechter geworden vom Trinken.
Mhm. Genau, also da war es ein bisschen andersrum. Das ist dann am Wochenende zunehmend schlechter geworden. Und am Montag war die Mama dann schon auch wirklich besorgt und genau. Er wäre dann wahrscheinlich am Dienstag auch zum Kinderarzt gegangen. Am Dienstagmorgen kam dann aber tatsächlich auch der Anruf vom Neugeborenen-Screening, dass da doch was auffällig war und sie sich doch bitte in der Uniklinik vorstellen sollen, in der Stoffwechselambulanz.
Genau, und dann ist der gleich dann auch ja zu uns auf Station gekommen und da hast du ihn gesehen.
Genau.
Möchtest du gerade mal beschreiben, was du gesehen hast?
Genau, also erstmal ein ganz vitales Neugeborenes. Also man hat jetzt so auf den ersten Blick nicht gesehen, dass irgendwie der Allgemeinzustand schlecht wäre. Hat sich eigentlich, genau, war rosig. Man hat aber schon gehört, dass er kaum geschrien hat, also relativ wenig, immer so die gleichen Laute von sich gegeben hat quasi. Und dann beim genaueren Untersuchen ist schon auch aufgefallen, dass die Extremitäten sehr, sehr steif waren. Also hat die Arme, hatte der Kleine so über den Kopf gehalten, in so einer ganz versteiften, tonischen Haltung. Die Reflexe waren auch kaum auslösbar. Der Muskeltonus war deutlich erhöht, also auch in den unteren Extremitäten, auch sowas wie Schreitreflex, so den Fußgreifreflex hat er kaum mitgemacht. Und das war schon auffällig. Und er war auch relativ klein, also sah jetzt nicht so aus, also schmal sah jetzt nicht so aus, als hätte er zugenommen, beziehungsweise in der ersten Woche ist es ja auch so, dass sie noch mal ein bisschen abnehmen, aber war schon deutlich klein.
Genau, das haben wir natürlich auch gemessen. Bei einer Aufnahme vom Kind misst man ja immer. Da hatte der schon 300 Gramm abgenommen und war jetzt also deutlich unterm Geburtsgewicht, was ja noch mal unterstreicht, dass der wohl am Wochenende dann schon nicht mehr so gut getrunken hat. Ja. Also vom klinischen Zustand, Atmung, Durchblutung, Sauerstoffsättigung, das war alles okay. Herzfrequenz, also diese war Vitalparameter, aber das gehört zur Vitalität natürlich schon dazu, dass man irgendwie auch, ich sag mal, normal reagiert. Und das hat der alles nicht mehr gemacht. Ne?
Ja, genau. Also auf jeden Fall deutlich. Auch so diese spezifische Armhaltung hatte ich so davor auch noch nicht gesehen. Es war auch ganz schwer, die Arme zu lösen quasi. Also hat sie auch gar nicht so nach unten bewegt, wirklich so über den Kopf gestreckt.
Ja, genau. Also das ist was einem, gut, wenn man Kinder Neugeborene häufig anguckt, dann fällt es schon auf, weil das Normale ist ja, dass die diese, natürlich wechselnde Bewegungsmuster haben, mal irgendwie ein Moro kurz rauskommt oder dieser asymmetrische Nackenreflex. Also es gibt verschiedene Reflexe, die natürlich auch mal dazu führen, dass der Arm gestreckt wird oder die Beine, aber dass die Extremitäten immer gestreckt sind oder nach oben in die Luft dauernd so stehen. Also es sah so aus, als ob der sich dauernd melden würde, also wie so ein Schuljunge, der was sagen möchte mit beiden Armen. Das ist schon komisch. Ja, also sonst dominiert ja eigentlich auch der Beugetonus eher. Ne? Also das ist ja auch die Stellung, die Kinder im Bauch haben, dass im Zweifelsfall sie mal alles beugen, damit sie schön kompakt da sich im Bauch auf die Geburt vorbereiten und der Arm nicht irgendwo hingeht. Das wird ja total stören. Also das ist eigentlich kein normales motorisches Muster, was das Kind gezeigt hat, diese Streckung aller Extremitäten.
Also das war auf jeden Fall auffällig, auch dass man so ihn gar nicht richtig animieren konnte, sich in eine andere Richtung zu bewegen. Ist fast immer wieder so in die Haltung zurückgeschnellt quasi.
Und genau. Auch bei uns hat er nicht anscheinend nicht getrunken. Also wir konnten dem jetzt nicht da viel zufüttern. Also das heißt, wir hatten echt irgendwie erstmal so mit kleinen, also jetzt irgendwie mit ein bisschen was zu essen geben, haben wir da gar keine Chance gehabt, irgendwas zu verbessern. Mhm. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir aber doch mal ganz kurz andeuten, was da im Neugeborenen-Screening auffällig war, weshalb die angerufen hatten.
Genau, die wurden angerufen, weil Isoleucin, Leucin und Valin auf der im Neugeborenen-Screening deutlich erhöht waren und dann eben der Verdacht auf so eine Ahornsirup-Krankheit besteht.
Jetzt ist es raus. Ja, also die Aminosäuren, das ist jetzt ganz lange her, das sind, ich glaube, die verzweigkettigen, also gibt ja ganz viele Aminosäuren, aber das war so eine Gruppe, die waren alle erhöht. Ja, und das, obwohl das Kind ja eigentlich schlecht getrunken hat, haben wir gehört. Also eigentlich müsste man sagen, ist der wahrscheinlich auch in einer Mangelsituation, aber die waren himmelweit oben. Ja. Und jetzt haben wir schon gesagt, das passt zu einem Stoffwechseldefekt eben im Aminosäureabbau. Wir machen nochmal eine zweite Folge mit einem Spezialisten, der uns dann genau erklärt, wie das funktioniert. Aber heute wollen wir mal so ein bisschen darauf fokussieren, wie das dann ausgesehen hat mit der Behandlung. Ja. Genau, das war also dann die Diagnose. Das Kind kam also eigentlich schon mit der Diagnose. Und wie ging es dann weiter?
Genau, erstmal ist das Kind dann zu eben diesen Spezialisten gegangen, also in die Stoffwechselambulanz. Und die haben dann nochmal spezifische Werte abgenommen, die das Ganze nochmal bestätigen. Und haben auch nochmal gesagt, dass das wohl auch eine ganz typische Armhaltung für diese Erkrankung ist, was ich auch nochmal interessant fand, dass man das schon klinisch auch so sehen kann. Genau, und haben dann erstmal induziert quasi, dass eine Hochdosis-Glukosetherapie stattfinden soll, einfach um den anabolen Stoffwechsel zu fördern. Und dafür ist das Kind dann erstmal auf Intensiv gegangen, weil das über ein ZVK passieren sollte.
Ja, also das ist für ungefähr fast alle Stoffwechseldefekte die Notfallbehandlung. Ja, also das kann man also auch auf andere übertragen, dass häufig Krisen entstehen, wenn der Körper katabol ist. Ne? Also dann körpereigene Proteine, Fette, alles, körpereigene Substanzen abbaut. Und egal, wo da irgendwas dann blockiert ist, dann wird es halt immer schlechter und es gibt so eine Vergiftungssituation. Also es gibt es bei mehreren verschiedenen Stoffwechseldefekten, so auch bei dem. Und da ist quasi das mit der hochprozentigen Glucose, damit möchte man die Anabolie erzwingen. Ja. Und viele Glucose sorgt dann natürlich dafür, dass es Insulin hochgeht, das körpereigene. Und Insulin ist ein anaboles Hormon und verfrachtet hoffentlich alle Aminosäuren dann irgendwie in die Zellen hinein, weil halt eben Proteine aufgebaut werden oder Körpersubstanz aufgebaut wird. Ja, also das ist so die Idee von dieser Therapie. Und man gibt so viel Glucose, dass es zum einen nicht über einen normalen Braunüle, also über einen normalen peripheren Zugang gemacht werden kann, weil das halt ja sehr viel ist. Deshalb der ZVK. Und man gibt so viel Glucose, dass das körpereigene Insulin auch gar nicht mehr ausreicht. Ja, dass die dann quasi so hyperglykämisch werden, dass man noch zusätzlich Insulin gibt. Das ist natürlich, ich sag mal, so ein bisschen heikel mit der Steuerung. Deshalb haben wir das auch auf der Intensivstation dann gemacht.
Genau, das wurde dann auch auf Intensiv so weitergemacht. Und was man da auch angefangen hat, ist so eine MSUD-Nahrung zu geben, also eine spezifische Nahrung, die Isoleucin, Leucin und Valin frei ist. Im Prinzip, dass man erstmal da nicht die Gefahr hat, dass diese verzweigkettigen Aminosäuren wieder anfallen und nicht abgebaut werden. Und genau, dann hat man so langsam die Glukosezufuhr reduziert.
Genau. Diese andere Nahrung braucht man natürlich auch, um, ich sag mal, die normalen Aminosäuren zuzuführen, ja, weil wir haben ja eine Vergiftung mit diesen Verzweigkettigen, da sind viel zu viele da. Wenn wir jetzt Anabolie wollen, also Aufbau von Körpersubstanz, dann müssen wir ja quasi die restlichen Aminosäuren schon auch ein bisschen liefern. Ja, also das ist so eine Doppeltherapie. Wie gesagt, dafür war er nicht bei uns und dann kam er, weiß nicht, vier Tage später, glaube ich, kam er dann zurück und hat er dann schon gelächelt und war alles gut oder hat es noch ein bisschen gedauert?
So ein bisschen hat es noch gedauert, bis er dann da bei uns angekommen ist. Aber zur Aufnahme fand ich ihn auf jeden Fall schon deutlich verändert, als er dann wieder bei uns oben auf Station war. Also vor allem auch diese Armhaltung war gar nicht mehr so. Er hat sich schon viel mehr auch nach unten geführt. Der Muskeltonus war nicht mehr ganz so hoch. Und jetzt so über die, oder dann so über die Tage, die er dann bei uns oben war, ist es eigentlich Tag für Tag besser geworden. Hat immer mehr auch interagiert, immer mehr gelächelt. Auch das Schreien hat sich verändert, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass man das doch so deutlich feststellt. Aber genau, es klang nicht mehr so wie ein Ton, sondern...
Ja, genau. Also am Anfang war das quasi wie so eine Dauerschleife. Der hat einfach irgendwie ein Schrei total monoton immer gleich durchgehauen. Und jetzt am Ende, naja, jetzt redet er schon so verschiedene Sätze, ne? Also natürlich nicht mit Worten, aber es ist schon so ein moduliertes Schreien, ja, wenn er was sagen möchte. Ja. Also schon auch ein beeindruckender Verlauf. Wie gesagt, der hat fast nicht mehr getrunken. Jetzt ist er, wenn man ihn anguckt, schon fast normal. Gut, er ist immer noch ein dünnes Kind. Er ist jetzt noch nicht richtig dick geworden. Klar, das geht nicht so schnell. Aber das war ja eigentlich nur diese Ernährungstherapie, die das bewirkt hat. Ja, oder der Kern war die Ernährungstherapie plus noch hochprozentige Glucose, okay, was ihn da rausgeholt hat. Und was haben wir auf Station immer gemacht? So.
Genau, also was eigentlich das Schwierige auch bei der Ernährungstherapie ist, dass man so genau titrieren muss, wo jetzt dann diese Aminosäuren sich befinden, wie hoch die Werte sind. Und dann haben wir tatsächlich jeden Tag die auch nochmal bestimmt, auch auf diesen Guthrie-Karten und dann immer ja so zwei Kreise komplett ausgefüllt quasi und davon dann nochmal diese drei Aminosäuren täglich bestimmt.
Also normalerweise beim Neugeborenen-Screening sind da so fünf Kreise drauf, die man ausfüllen soll. Klammer auf, Zur Not reichen sogar drei, aber die wollen natürlich, ich sag mal, auch nochmal für Kontrollbestimmungen, wollen die so ein ganz bisschen versteckten Vorrat haben oder für Extramessungen. Ja. Aber quasi, wenn man sagt, man möchte jetzt nur wirklich diese Aminosäuremessung haben, also ein Messverfahren, dann reichen schon zwei Kreise auf dieser Karte. Ja. Und wie viel Liter Blut ist es so, was man da drauf gibt?
Ach, wenig. Sehr wenig. Also man piekst in die Ferse und braucht dann wirklich nur so 2-3 Tröpfchen pro Kreis.
Ja, also quasi für 5 Tropfen Blut am Tag kann man alle Aminosäure messen. Ist eigentlich schon jetzt so von der Messtechnik schon ziemlich überzeugend, finde ich. Ja. Genau, dann wurde jetzt noch ein MRT gemacht. Das ist jetzt therapeutisch, macht das jetzt keine Änderung. Man wollte natürlich auch noch mal gucken, ob der klinische Eindruck, dass der sich weitgehend erholt hat, auch im MRT zu sehen ist. Und hat dem entsprochen, dass man leichte Veränderungen gesehen hat. Von der Erfahrung weiß man aber, dass da die Aussicht schon sehr gut ist, dass der ganz normal wird.
Genau, man hatte ein EEG auch noch gemacht und da auch noch Ahornerkrankung typische Muster gesehen. Genau, fand ich auch interessant, dass es die so gibt. Da wäre jetzt dann auch wahrscheinlich die Frage, ob man das, wenn man es jetzt nochmal wiederholt, immer noch sieht.
Irgendwie so vom Wort Ahornsirup-Erkrankung muss man ja sagen, klingt total sympathisch. Ne? Also klingt ja irgendwie nach was Netten, da macht man noch Pfannkuchen dazu und das ist was Schönes. Ja. Aber tatsächlich ist es ja schon so eine mittelunangenehme Stoffwechselerkrankung. Es gibt natürlich noch welche, die noch viel schwieriger sind, die dann ja auch viel schneller Neurotoxizität machen. Das war bei dem ja alles relativ moderat. Ja, ist auch im Allgemeinen bei dieser Erkrankung so. Aber so süß wie quasi der Name der Krankheit, ist dann die Krankheit doch nicht so.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ehrlich gesagt diesen Geruch in der Windel nicht gerochen. Also soll ja der Urin nach Ahornsirup dann tatsächlich oder so süßlich riechen. Habe ich aber nicht direkt so festgestellt.
Ja, also gut, ich weiß es nicht. Ich glaub, historisch war es halt so, dass die Kinder immer erst dann diagnostiziert wurden, wenn die Werte noch viel, viel höher waren. Ja, weil das steigt ja immer weiter an, bis es dann irgendwann die Kinder voll im Koma sind. Und dass durch das Neugeborenen-Screening wir da halt schneller sind und quasi das schon zu einer Zeit detektieren, wo unsere Nasen das vielleicht noch nicht so gut riechen können, ja. Was man ein bisschen diskutieren kann an dem Fall ist natürlich, warum hat es ja ziemlich genau eine Woche gedauert, bis dann der Befund da ist. Und das lag jetzt nicht an dem Labor, was jetzt ewig nicht gemessen hat oder sowas, oder auch nicht daran, dass eine Geburtsklinik die das nicht abgenommen hätten oder so, sondern da war dann noch irgendwie Feiertag und Wochenende und dann Post und dann irgendwie dauert es dann ganz schnell noch einen Tag länger und da war das Kind ja eigentlich schon symptomatisch. Ne? Und der Wunsch vom Neugeborenen-Screening ist ja eigentlich, dass man die Kinder präsymptomatisch detektiert. Also so schnell die Diagnostik ist, dass man die Kinder quasi anrufen kann, in die Klinik holt, bevor irgendein Symptom da ist. Ja? Und wie gesagt, durch so die Verzögerung in der Logistik hat es da eigentlich nicht geklappt. Ne? Also eigentlich hätte man den gern 2 Tage früher sogar gehabt. Prognostisch hätte es jetzt nichts geändert, aber so von der Aufregung am Anfang wäre es schon ein bisschen einfacher gewesen. Dann hätte man wahrscheinlich auch das mit dem Hochdosis Glucose und Insulin nicht machen müssen, wenn der einfach schon 2 Tage früher da gewesen wäre.
Ja, auf jeden Fall schon gut zu sehen, was für ein wichtiger Faktor die Zeit da wirklich auch ist und dass man früh genug dann mit einer Therapie anfangen kann.
Ja. Also sonst, ich meine, wir nehmen ja bei jedem Kind Neugeborenen-Screening ab und kriegen auch tatsächlich einmal im Jahr so eine Statistik, wie schnell sind wir, wie sind unsere Transportwege, das kriegen alle Geburtskliniken. Ja. Und wahrscheinlich bei uns geht es ja, wir sind im selben Haus, ja, da geht es ziemlich schnell, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Geburtskliniken auch so ein bisschen genervt sind, wenn sie dann wieder gesagt bekommen, sie haben 5% über der Toleranz, ja. Aber das muss man natürlich machen, damit dann, wenn dann einer wirklich auffällig ist, dass das dann schnell geht. Ja. Gut, dann, wie gesagt, das war jetzt Folge 1, Folge 2, Da gehen wir dann noch mal in die Tiefe bei den Stoffwechseldefekten, aber so als plastisches Bild, wie sowas aussehen kann, fand ich es einen sehr, sehr geeigneten Fall. Vielen Dank.
Gerne, ich fand es auf jeden Fall auch einen spannenden Fall.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.